ARD. SWR Kultur. Forum.
Krieg gegen Iran ist das Regime am Ende. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Revolutionsführer Khamenei tot, die militärische Infrastruktur geschwächt, der Rückhalt in der eigenen Bevölkerung am Schwinden. Ist die selbsternannte Islamische Republik am Ende? Auf die Luftangriffe reagiert der Iran mit Härte, bombardiert israelische Städte und US-Stützpunkte in Nachbarländern der Golfregion. Doch wie lange kann das Mullah-Regime dem militärischen Druck noch standhalten? Wer wird die Macht im Iran übernehmen? Und wie realistisch ist die Hoffnung auf eine Revolution? Darüber sprechen wir in diesem Forum mit Professorin Dr. Gelinde Greutel. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Regensburg und Leiterin des Münchner Instituts für Sicherheit und Strategie. Rainer Herrmann, Journalist und Autor mehrerer Bücher über den Nahen Osten und in Jerusalem. Dr. Michael Rimmel, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung Israel. Gelegentlich hört man nun das Wort von einem Wendepunkt der Geschichte. Vielleicht endet die Bedrohung durch den Iran. Vielleicht entwickelt sich gemeinsam mit den arabischen Staaten in der Region eine fruchtbare Zusammenarbeit mit ihnen und mit Israel. Vielleicht auch nicht. Sind diese Tage entscheidend für das, was langfristig kommt, Herr Rimmel? Wie schätzt man es in Israel ein?
Ja, definitiv. Aus israelischer Sicht sind diese Tage entscheidend für die Zukunft dieser Region. Man könnte sagen, eine neue Zeitphase, auch für die israelische Regierung nach dem 7. Oktober und all, was dem danach auch stattgefunden hat, wäre eine Region ohne dem Mullah-Regime schon was Neues, was Gutes, was Zukunftsfähiges, auch mit Blick auf die Zusammenarbeit mit den anderen Ländern der Region. Aber alle wissen hier, das wird nicht eine Sache von Tagen, auch nicht Wochen, und könnte auch noch schwere Tage davor kommen. Und es wird noch sehr lange dauern, bis man überhaupt hier eine neue Region, eine stabile Region hinbekommen könnte, bei dem alle zusammenarbeiten können und in Frieden leben können. Diese Illusionen haben hier die wenigsten.
Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, wir können so lange miteinander reden, bis es Bombenalarm gibt in Jerusalem, und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Wie konkret, wie unmittelbar auch ist der atmosphärische Druck, der gerade da auf Ihnen lastet, Herr Rimmel?
Die Israelis generell, und ich lebe hier auch seit einiger Zeit, man ist daran geübt, daran gewöhnt, dass es Alarm geben könnte, auch nicht nur während Kriegstagen und Zeiten. Jetzt im Moment ist, na klar, täglich Alarm. Wir hatten die ganze Nacht 2-3 Mal Alarm. Jetzt tagsüber in Jerusalem ein bisschen weniger, aber im Zentrum Israels mehr. Und man muss jede Sekunde damit erwarten, dass da was kommt. Man ist aber darauf gut vorbereitet. Hier haben die meisten Wohnungen Schutzräume in der Wohnung, wie in meinem Fall. Es gibt Bunker in den meisten Gebäuden, und wenn nicht, muss man aus dem Gebäude rausgehen. Man findet da einen Schutzbunker, und das Abwehrsystem der Israelis ist ja schon sehr weit fortgeschritten, mit der Möglichkeit, knapp 80 bis 90%, manchmal sogar darüber hinaus, die verschiedenen Flugkörper, die aus dem Iran und anderen Ländern hier der Region dazukommen. Erschwerend ist gerade, dass Hezbollah seit gestern auch Teil dieser Partie ist, was dazu führt, dass es noch mehr Raketen auf Israel geschossen werden.
Die Miliz im Libanon.
Genau, die Miliz in Libanon. Deswegen, das ist alles eine prekäre Lage, aber die Israelis sind darauf auf jeden Fall gut vorbereitet.
Die gleiche Frage nach der Bedeutung dieses Krieges, die möchte ich auch an Sie richten, Herr Herrmann. Jede Seite hat ja ihre je spezifische Sichtweise. Wie groß oder wie gering ist das Verständnis der Staaten am Persischen Golf, was den Krieg gegen den Iran angeht?
Nun, das ist nicht der Krieg dieser Golfstaaten. Sie sind in einer Sandwich-Situation zwischen den beiden Kriegsparteien, und sie bekommen die Schäden ab. Ihr ganzes Geschäftsmodell ist in Frage gestellt. Das Geschäftsmodell, ein Hub für Transport zu sein, Tourismusdestination, Investitionen anlocken zu wollen. Und das geht nicht, wenn in der Region Krieg geführt wird. Und deshalb hat im Vorfeld der Golfkooperationsrat in den Vereinigten Staaten versucht, die USA von diesem Krieg abzubringen. Denn das, was zurzeit, was sich entfalten könnte, ein regionaler Krieg, das ist das Worst-Case-Szenario für die Region. Die es gibt keine gute Option mehr für den Golfkooperationsrat, also für die sechs Staaten, für die sechs Golfmonarchien. Bei einem Staatszerfall, der eintreten könnte in Iran, würden Millionen von Flüchtlingen auch in die Golfstaaten kommen. Wer würde dann noch in den dort investieren? Sollte sich allerdings ein weit wundgeschlagenes Regime stabilisieren, hätte man einen feindseligen Nachbarn, vor dem man sich wieder fürchten muss. Dabei hatte man gerade in den letzten Jahren so eine Art Modus vivendi gefunden, denn den Nachbarn Iran kann man nicht aus der Region schieben. Und jetzt ist man Opfer des Krieges geworden und er kann ihn nicht verhindern. Und eben die Angst besteht, dass jetzt die Büchse der Pandora geöffnet ist. Wir sind erst am dritten Tage des Krieges. Für die Islamische Republik ist es ein Krieg auf Leben und Tod. Das heißt, man stellt sich gegebenenfalls auf das Schlimmste ein in den arabischen Golfstaaten.
Winston Churchill hat 1942 im Krieg gegen Deutschland Folgendes gesagt: Dies ist nicht das Ende, es ist nicht einmal der Anfang vom Ende, aber es ist vielleicht das Ende des Anfangs. Es hat dann noch 3 Jahre gedauert, bis Deutschland besiegt war und eine europäische Friedensordnung entstehen könnte. Und dies im Blick, Frau Greutel, auch wenn wir gerade Zeuge historischer Umbrüche werden, können wir jetzt schon deren Dauer und deren Ende voraussagen?
Nein, das ist wirklich eine sehr dynamische Lage. Es ist ein laufender Prozess. Es verändert sich, so ist mein Eindruck, auch die Zielsetzung. Also was wollen die USA eigentlich erreichen? Man hat da eine Vielfalt von Zielsetzungen gehört in den letzten Tagen, von Ausschalten des Atomprogrammes, was aber momentan keine unmittelbare Gefahr war, vom Ausschalten des ballistischen Raketenprogramms bis dann hin zum ganz großen Wurf, einem Regimewechsel, was eben einen Regimesturz und dann auch noch eine Nachkriegsordnung erfordern würde. Also von einem kurzen Krieg sollte man da wirklich nicht ausgehen, wenn es wirklich so kommen sollte, dass ein Regimewechsel das Ziel ist. Und ich habe da meine Zweifel. Dann wäre das wirklich was ganz Großes. Und wir sollten auch nicht davon ausgehen, dass das iranische Regime so brüchig ist, dass es nach einigen Luftschlägen das Zeitliche segnet. Denn es ist ein sehr widerstandsfähiges Regime. Es sitzt seit 1979 fest im Sattel. Also die Hoffnung auf eine kurze Intervention und dann blüht die Region auf, das ist, glaube ich, ein völlig verkehrtes Bild.
Anders als bei anderen Kriegen löst dieser sofort weltweite Folgen aus. Natürlich der Ölpreis wegen der Meerenge von Hormus, aber auch der Tourismus. 30.000 Deutsche sitzen fest. International dürften es Hunderttausende sein, denn die Flughäfen in den Emiraten sind ein wichtiges Drehkreuz, über das etliche Interkontinentalflüge gehen. Also wie sehr stört oder behindert dieser Krieg das Handeln und das Reisen? Also das, was im Grunde unsere Welt ja erträglich und schön macht.
Das wird ganz massiv gestört und das ist von iranischer Seite auch beabsichtigt, weil völlig klar ist, dass in einem militärischen Schlagabtausch der Iran natürlich unterlegen ist, den USA zusammen mit Israel. Was der Iran aber macht, ist, die politischen Kosten in die Höhe zu treiben. Und zwar die politischen Kosten in der Region, die politischen Kosten, die für Donald Trump innenpolitisch entstehen, aber auch die politischen Kosten weltweit, wenn der Ölpreis steigt, wenn die Golfmonarchien, Herr Herrmann hat es eben schon beschrieben, die wollten hier keinen Krieg, weil sie um ihre eigenen Interessen fürchten, um ihr wirtschaftliches Wohl und Wehe, Stabilität, Drehkreuz sein, Investitionsziel sein, das möchten die wirklich beibehalten. Wenn man hier wirklich Schmerzen verursacht, das ist vermutlich die Kalkulation, dann kann man vielleicht Druck aufbauen, um das Überleben des Regimes zu sichern. Es kann aber auch noch hinten losgehen, weil das, was wir momentan sehen, ist eigentlich keine klare Strategie, dass hier wirklich gezielt die Hebel genutzt werden, sondern der Iran schießt halt auch eigentlich auf jedes Ziel, das man sich denken kann. Und es kann dann natürlich auch Gegenreaktionen noch der arabischen Staaten provozieren, die ja angekündigt haben, sie werden dem nicht zuschauen und sie fordern den Iran auf, Angriffe auf ihr Staatsgebiet zu unterlassen. Also es ist hier wirklich viel in Bewegung und die Folgen sind noch nicht abzusehen.
Eine iranische Drohne ist auf einem Militärstützpunkt der Briten auf Zypern eingeschlagen, ohne größeren Schaden. Schlimmer hat es diverse Ziele jenseits des Persischen Golfs in den Emiraten, in den Ölmonarchien getroffen. Welche Strategie steckt eigentlich dahinter? Gibt es da eine Strategie oder ist es einfach nur der Wunsch nach Vergeltung, Herr Hamann?
Viele Möglichkeiten hat Iran, ja nicht viele effiziente Möglichkeiten. Also Iran hat ja seine militärischen Fähigkeiten in den vergangenen Jahren maßlos überschätzt, wurde mehr oder minder als Papiertiger entfernt, entpuppt und muss dann dem auskommen, was es hat. Und da setzt es auf, was jemand so sagen wird, eine horizontale Mobilisierung, wo immer man jemanden Schmerzen zufügen kann, da tut man es auch. Also ob was nun das Kalkül hinter Zypern war, schwer zu sagen. Aber natürlich beispielsweise, wenn sogar Saudi-Arabien angegriffen wird, in Ras Tanura, eine der größten Erdölraffinerien, beschossen wird, wenn Katar ankündigt, kein Flüssiggas mehr, kein LNG mehr zu produzieren, wenn drei Tanker angegriffen werden, wenn nun der Durchfluss durch den durch die Meerenge von Hormuz dramatisch abgenommen hat in den vergangenen Tagen, dann zielt Iran auf etwas, wo die Machthaber glauben, dass sie einen Hebel in der Hand haben, nämlich auf die weltweite Energieversorgung. Wenn die Ölpreise in die Höhe gehen, dann wird der Widerstand in Amerika gegen die Politik von Donald Trump zunehmen. Und dann wird es, so die Hoffnung in Iran, da täuschen sie sich aber wohl, dann wird auch in der Welt ein Druck entstehen, diesen Krieg zu beenden. Aber es ist so eine Art horizontale Mobilisierung, das zu nützen. Hezbollah hat jetzt begonnen, wir können damit rechnen, dass die Houthis in ein paar Stunden morgen oder übermorgen sich da einschalten. Das heißt also, es ist so ein Spiel à la carte ohne große Strategie. Wir sollten uns auch in Erinnerung rufen, was der iranische Außenminister Araghchi gestern in einem Interview mit Al Jazeera gesagt hat, die militärischen Kommandeure sind nicht mehr der Politik unterstellt. Sie agieren dezentral. Sie haben ihre Befehle und üben die nun aus. Das heißt, was wir jetzt, nachdem die Büchse der Pandora geöffnet ist, haben, ist aber schon eine politisch nicht mehr kontrollierbare Ausweitung der Kriegsschauplätze.
Ich greife gerne die Frage nach der Strategie auf. Herr Rimmel, vielleicht können Sie es uns sagen. Haben die USA und Israel eine Strategie? Wir wissen, was Trump sich wünscht oder Netanyahu. Aber gibt es einen handfesten Plan oder steckt der Plan in der Methode mit massiver militärischer Gewalt? Werden Fakten geschaffen und danach kann man sich in Ruhe mit der Sortierung der Trümmer befassen?
Strategie ist das gerade strategisch, dass der schwächste Punkt Irans ist und damit könnte man diesen Krieg relativ schnell vorbeibringen. Das war die Hoffnung der Amerikaner, auch Hoffnung der Israelis, dass dieser Krieg nicht lange dauern wird. Ich glaube, dass Donald Trump alles andere will als ein längerer Krieg, bei dem er angewickelt ist. Ich befürchte aber auch, dass die Realität eine andere sein wird. Und deswegen die Strategie ist gerade, dass es keine Strategie für einen Exit aus diesem Krieg gibt, weil die Iraner werden nicht so schnell einfach alle ihre Fähigkeiten aufgeben und das Land an jemand anders übergeben. Und dann auch wäre die Frage an wen. Und das ist genau das Problem, in dem gerade vor allem die Amerikaner stecken, aber auch, na klar, die Israelis, den richtigen Zeitpunkt, um diesen Krieg zu beenden und zu einer Art Abkommen kommen. Das sieht gerade nicht danach aus, dass das demnächst passieren wird.
Wie schätzen die anderen beiden das ein? Ist dieser Krieg jetzt, weil die Gelegenheit günstig ist? Warum wird ein Krieg geführt? Warum jetzt? Dazu gibt es ja auch allerlei andere Ideen, um die iranische Atombombe zu verhindern. Wegen des Öls, damit Trump von Epstein ablenken kann, damit Netanyahu von den Korruptionsvorwürfen ablenken kann, weil Trump sauer auf das Nobelpreiskomitee ist. Es wird viel geredet. Was ist das entscheidende Motiv? Herr Hamann, Frau Greutel. Frau Greutel zuerst.
Ich würde gerne den strategischen Blick mit reinbringen. Also Iran ist eine Bedrohung für Israel ganz akut, für die ganze Region, aber auch darüber hinaus. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Der Iran ist ein nicht nur unterdrückerisches Regime daheim, sondern exportiert Terrorismus. Der Iran hat ein massives Raketenprogramm aufgelegt, produziert ballistische Raketen. Und der Iran hat über Jahre ein Atomprogramm verfolgt, was, und da sind sich eigentlich alle relativ einig, eine militärische Zielsetzung hat und damit auch dem Iran untersagt ist, weil der Iran im Atomwaffensperrvertrag ist. Das mal vorne weggeschickt. Wie geht man um mit so einem Staat? Naja, man kann versuchen, seine Fähigkeiten zu dezimieren oder seine Intentionen zu verändern. Fähigkeiten dezimieren, das haben wir im letzten Jahr zum Beispiel gesehen, als die Angriffe auf die Nuklearanlagen geflogen wurden. Das war letztlich ein 12-tägiger Krieg, wo eben bewusst nicht der Regimewechsel eingeleitet wurde.
Das war im Juni letzten Jahres.
Genau, im Juni 2025. Und jetzt ist eigentlich ganz unklar, was erfolgen soll. Und deshalb, glaube ich, tut man sich auch so schwer, die Begründung oder die Erklärung für dieses Vorgehen jetzt zu finden. Weil jetzt, wenn man Donald Trump glaubt, wenn man Benjamin Netanyahu zuhört, geht es eigentlich darum, diese Bedrohung Iran ein für alle Mal zu beheben, indem man vielleicht sogar einen Regimewechsel vornimmt und damit nicht nur Fähigkeiten dezimiert, sondern auch die Intentionen umdreht. Aber das ist eine Wette auf die Zukunft, ob das wirklich passieren kann. Laut Berichten, die so vorliegen, gab es eben jetzt auch keine unmittelbare Gefahr. Also der Iran war eine Bedrohung, aber unmittelbar stand jetzt keine Atomwaffenentwicklung bevor. Deshalb ist das auch dann völkerrechtlich so in der Diskussion. Ja? Geht das jetzt überhaupt? Kann man das so machen? Und deshalb, glaube ich, tun wir uns auch so schwer zu erklären, warum ausgerechnet jetzt. Und da, glaube ich, ist der Faktor relative Schwächung schon ein wichtiger Punkt, weil das Proxy-System, also dieses Netzwerk an Terrororganisationen, das der Iran gesponnen hat in der Region, doch deutlich dezimiert wurde im letzten Jahr und der Iran auch wegen des innenpolitischen Drucks geschwächt schien. Und das erklärt dann vielleicht, warum er sich ausgerechnet für diesen Zeitpunkt entschieden hat.
Der günstige Zeitpunkt oder eine Strategie? Was meinen Sie, Herr Harman?
Ja, ich würde gerne anknüpfen, dass die Islamische Republik so geschwächt ist wie nie seit 1979. Und das war die Fehlwahrnehmung, zu glauben, die Schwächung Irans führt zu einer raschen Kapitulation. Man braucht nur ein paar Tage Bomben abzuwerfen und dann kapituliert Iran und gibt das Atomprogramm auf und damit kann Israel gut leben und können die Vereinigten Staaten gut leben. Ich bereise Iran seit 3,5 Jahrzehnten. Für das Establishment der Islamischen Republik wäre eine Kapitulation unter diesen Bedingungen ein Verrat an der Revolution. Der oberste Führer Khamenei hat sicherlich sehr viel Elend über die Iraner gebracht und man muss es einfach so sagen, es ist gut, dass er nicht mehr da ist. Verarmung, Repression, Isolierung. Die Idee war, diese Revolution drückt sich aus im Widerstand. Im Widerstand gegen die Vereinigten Staaten, gegen Israel. Und die Existenz des Atomprogramms ist genau ein Zeichen dafür, dass dieser revolutionäre Geist lebt. Wenn das Atomprogramm aufgegeben wird, dann hat man die Revolution verraten. Deswegen war dann Khamenei wohl bereit, also den Tod des sogenannten Märtyrers zu sterben, aber nicht auf die Knie zu gehen. Also im Iranischen heißt es, im Persischen heißt es beispielsweise lieber auf den Füßen stehend sterben, als auf den Knien vor dem Feind sich zu ergeben. Also wir hatten eine Fehlwahrnehmung, die Schwäche Irans würde zu einer raschen Kapitulation führen und dann auch zu einem Regime-Change, einem Regimewechsel, den wird es nicht geben, bestenfalls einen Regimewandel von innen.
Aber so wie Sie es beschreiben, Herr Herrmann, wirkt es ja so, als sei die iranische Führung, ich sage es mal so ganz provokant, unpolitisch. Auch ökonomische Gründe spielen für sie keine Rolle. Es findet im religiös-ideologischen Bereich statt, das gesamte Denken und auch damit das Handeln.
Auf der einen Seite haben wir den revolutionären Impetus, der bei den Revolutionären der ersten Stunde noch vorhanden ist, zu denen ja Khamenei gehört hat. Aber auf der anderen Seite haben wir eine jüngere Generation in der Revolutionsgarde, 3 Millionen Revolutionsgardisten, denen nun der oberste Führer genommen worden ist. Und mit Spannung werden wir sehen, wie sich ihr Furor entladen wird. Aber bei der Revolutionsgarde haben wir ja auf der einen Seite den Auftrag, die Revolution und die Islamische Republik zu schützen. Aber auf der anderen Seite bietet sie natürlich eine gewaltige Pfründe, die ausgeschöpft werden. Und da besteht dann eine Chance bei einem Übergang, dass man diese Revolutionsgardisten, die weniger an Ideologie und Revolution im Getöse interessiert sind, dass man sie damit fängt, an ihren wirtschaftlichen Interessen, denn die Revolutionsgarden kontrollieren weit über der Hälfte der iranischen Wirtschaft und sie profitieren mit ihren Schmuggel- und sonstigen Netzwerken von den Sanktionen, während die Bevölkerung darbt. Auch Iran ist ein Beispiel dafür, wie Sanktionen nicht das erreichen, was wir bei dem Verhängen von Sanktionen uns erhofft hatten.
Die USA haben mit Israel Iran angegriffen, ein völkerrechtswidriger Krieg wahrscheinlich, aber argumentiert wird mit einem anderen Konzept, nämlich dem des gerechten Krieges, das kennen wir schon seit der Antike. Ist das ein gerechter Krieg, Frau Greutel?
Also das iranische Regime ist auf jeden Fall menschenverachtend und ich sage es jetzt mal flapsig, es wäre nicht schad um dieses Regime, wenn es weg wäre. Die rechtliche Bewertung ist natürlich eine andere, weil es in der internationalen Politik, in der UN-Charta, das allgemeine Gewaltverbot gibt, von dem es nur wenige Ausnahmen gibt, nämlich Selbstverteidigung, beziehungsweise bei einem Bruch des Friedens mit UN-Mandat eben eine Wiederherstellung des Friedens. Dann gibt es das Konzept der antizipatorischen Selbstverteidigung, also man muss einen Angriff nicht erst erleiden, um sich verteidigen zu dürfen. Aber das setzt dann eben, und das ist grundsätzlich ein sehr heftig diskutiertes Konzept, eine Unmittelbarkeit der Bedrohung voraus, also nicht Prävention gegen mögliche Risiken in der Zukunft, sondern lediglich eine Vorwegnahme eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs. Das wäre völkerrechtlich akzeptabel im Sinne einer antizipatorischen Selbstverteidigung. Man spricht hier von Präemption. Das ist nicht der Fall. Aber ich glaube, man muss unterscheiden vielleicht nochmal zwischen der rechtlichen und dann der politischen Bewertung, weil es auch bei mangelnder rechtlicher Absicherung manchmal Dinge geben kann, die legitim sind. Und darum kreist eigentlich jetzt diese Diskussion. Also ist der Iran mit diesem Regime und seinen bisherigen Taten, sowohl im Inneren als auch im Äußeren, hat er nicht verdient, seine Souveränität zu einem Grad zu verwirken, weil eben so viele Normen gebrochen wurden. Und da gibt es eben jetzt unterschiedliche Diskussionen drüber. Die rechtliche, die völkerrechtliche Bewertung, die ist ganz eindeutig. Aber die politische Bewertung ist dann eben eine andere.
Wie schätzen Sie es ein, Herr Rimmel?
Ja, ich glaube, alles, was Frau Greutel gesagt hat, kann ich unterstreichen. Der Bundeskanzler hat es auch ähnlich vor ein paar Tagen, also gestern, formuliert. Wir reden hier über politische Realitäten am Ende. Und na klar, muss man zwischen Politik und Recht dann auch nochmal unterscheiden und nochmal schauen, wie die verschiedenen Aspekte das bewerten, aber die unmittelbare auch Bedrohung auf die Region, auch auf Israel als Land. Wir kennen alle Diskussionen mit der Atombombe, die Bestrebungen des Irans, diese Atombombe weiterhin zu bauen, sind ja nach wie vor da. Die haben sich nicht wirklich damit auseinandersetzen wollen, darauf zu verzichten. Und deswegen wäre jetzt nur die Möglichkeit, diesen Krieg in einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Aber das Ergebnis wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, wenn das irgendwann anders passieren würde. So leid es tut und so viel wir alle an Kriegen verzichten sollten, gibt es dafür im Moment jetzt leider keine andere Möglichkeit, keine andere Lösung. Und wir können nur hoffen, dass dieser Krieg nicht zu lange andauert und dass das Ergebnis so sein wird, dass wir den nicht in ein paar Jahren wiederführen müssen.
Herr Rimmel, darf ich da kurz einsteigen? Das Regime in Iran ist derart morsch und erschöpft, dass ich durchaus die Chance gesehen habe, dass sich dieses Regime innerlich aus Erschöpfung häutet, dass es sich verändert, dass dieser Krieg nicht nötig gewesen wäre. Die Menschen sind auch erschöpft. Die Menschen, ich habe zuletzt wiederholt mit Iranern telefoniert, solange es möglich war. Und sie haben keine Hoffnung. Das heißt, das Regime war in seiner Legitimation mit der Repression aufgrund der wirtschaftlichen Lage wirklich ans Ende angekommen. Und jetzt zu hoffen, dass jetzt führen wir einen Krieg und dann machen wir einen Tipping Point und das Regime stürzt zusammen, da könnte genau das Gegenteil daraus kommen. Deswegen bin ich sehr skeptisch, ob das der richtige Weg war. Und nun treffen wir uns in einem halben Jahr wieder, dann werden wir sehen, ob das herauskommt, was sich das Weiße Haus und Jerusalem erhofft haben.
Ich würde ja auch gerne noch anschließen. Wir haben jetzt über die völkerrechtliche Legalität gesprochen, über die politische Legitimität. Ich würde gerne nochmal die strategische Klugheit mit einwerfen, weil ich hier auch wirklich ganz große Unwägbarkeiten sehe, wenn es gelänge, den Iran zu einem besseren Ort zu machen, also wirklich eine neue politische Realität zu schaffen, in der nicht nur Wohlstand, Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie Raum hätten. Das wäre natürlich wunderbar. Aber das ist eben nicht das, worauf wir automatisch zusteuern. Ich würde sogar sagen, das ist sehr unrealistisch, dass wir auf sowas zusteuern, weil momentan eigentlich im Raum steht, dass dieses Regime eben doch sehr fest im Sattel sitzt, dass es von außen Militärschläge gibt, mit denen auch große Erwartungen geweckt werden, eben weil die Rhetorik sich von begrenzten strategischen Zielen wie das Ausschalten von ballistischen Raketenfähigkeiten bis zum Ausschalten des Atomprogrammes jetzt gewandelt haben, eben zu so einem die Befreiung ist nah Moment, der aber tatsächlich nicht realistisch ist, zumindest sehe ich das nicht, und auch die Fähigkeiten, die eingesetzt werden von amerikanischer und von israelischer Seite, eben nicht abgestimmt sind auf so ein großes Ziel. Und da ist am Ende, was die strategische Klugheit betrifft, glaube ich, ganz vieles im Argen, auch weil Erwartungen geweckt werden, die dann nicht erfüllt werden. Also eine Hochrisikostrategie, die hier momentan gefahren wird.
Herr Scharmann, Sie haben gerade zwei Dinge gesagt, da will ich nochmal nachfassen. Einerseits sagten Sie, wir haben es hier mit fanatischen Kriegern für die Revolution zu tun, und andererseits, das Regime sei morsch, das heißt, viele Leute aus der zweiten und dritten Reihe sitzen wahrscheinlich schon auf gepackten Geldtaschen und ausgerüstet mit falschen Pässen, warten darauf, das Weite zu machen, um ihre Pfründe in Sicherheit zu bringen. Was überwiegt?
Fangen wir von hinten an. Die allermeisten Stützen des Regimes haben keine Möglichkeit, ein neues Leben in einem anderen Land aufzubauen. Sie sind dazu verdammt, in Iran entweder mit dem Regime zu überleben oder unterzugehen. Welches Land würde 3 Millionen oder auch nur 1 Million Revolutionsgardisten aufnehmen? Keines. Auch Russland nicht, Nordkorea nicht. Das heißt, sie sind dazu verdammt, zu kämpfen, um zu überleben. Dieser Angriff stärkt den Zusammenhalt des Regimes, und gerade, also weil ihnen der Führer genommen worden ist, wird sich irgendwie ein Furor entfalten, den wir in den kommenden Tagen wahrscheinlich sehen werden. Und auf der anderen Seite, da stimme ich Frau Greutel völlig zu, die Bevölkerung wird enttäuscht werden, weil nun hohe Erwartungen da sind, dass die Hilfen für einen zu einem Regimewechsel von außen kommen werden, und weder die USA noch Israel sind bereit, Bodentruppen einzusetzen, die zu seinem Regimewechsel führen zu können. Das heißt also, wir haben ein Regime, das stabilisiert, also aus diesem Krieg hervorgeht. Wir dürfen nicht vergessen, Iran hat eine Geschichte von 2500 Jahren Staatlichkeit. Auch die Verfassung der Islamischen Republik ist so aufgebaut, dass alles dazu dient, den Regimeerhalt zu ermöglichen, dass die Institutionen sich gegenseitig ergänzen, und wenn eines ausfällt, dass das andere greifen wird. Es mit diesem Krieg und mit Luftschlägen ist kein Regimewechsel zu machen. Aber wir wissen also nicht, also welche Kräfte wir da im Regime lostreten. Und also ich bin da wirklich skeptisch. Ich habe heute noch mal herumtelefoniert. Viele gerade am Golf erwarten nun, dass sich der ganze Furor Irans entladen wird, und vor allem über der Region, also am Persischen Golf. Und da haben wir dann das Gegenspiel: auf der einen Seite Iran, die klassischen Zerstörer, die nichts zu Wege gebracht haben an Produktivität, an Wohlstand, an Wachstum. Und auf der anderen Seite das einzige Erfolgsmodell der arabischen Welt in den vergangenen 100 Jahren, die Golfstaaten, die Erbauer von Neuem. Und das könnte nun zerstört werden, und das fände ich verhängnisvoll.
Krieg gegen Iran, ist das Regime am Ende? Das ist unser Thema hier im Forum in SWR Kultur. Mit Rainer Herrmann, Journalist und Autor, ein Kenner des Nahen Ostens, mit Dr. Michael Rimmel, Leiter des Auslandsbüro der Konrad-Adenauer Stiftung in Israel, und mit Professorin Dr. Gerlinde Greutel von der Universität Regensburg. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Wir haben es in den Nachrichten eben schon gehört, eine Solidaritätsadresse von China. Gleiches eben auch aus Russland. Russland und Iran verbindet eine Zwecksfreundschaft. Unter anderem kauften die Russen für über 2 Milliarden Euro Drohnen von dem Iran, um damit die Menschen in der Ukraine zu terrorisieren. Aber jetzt mit diesem Krieg kommt dann noch mehr außer Solidaritätsadressen und dürren Worten. Welche Verbündeten hat denn das Regime noch in der Welt?
Also Russland und China gehören zweifellos zu den Verbündeten. Für die wäre es auch ein schlimmer Schlag, wenn der Iran ausfallen würde. Um es mal die Verbindungen auch vielleicht an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ungefähr 80-90% der iranischen Ölexporte gehen zum Beispiel nach China. Also auch für den Iran ist diese Partnerschaft sehr wichtig. Jetzt kommt aber das große Aber. China und Russland verurteilen sicherlich diese Angriffe. China hat auch politische Solidarität quasi in Aussicht gestellt. Aber das heißt zunächst mal überhaupt nichts. Und ich wäre sehr skeptisch, dass da wirklich mehr draus wird. Natürlich wäre es für China quasi ein Gewinn, wenn die USA gebunden wären andernorts, genauso wie es für China ein Gewinn ist, dass der Krieg in der Ukraine nun schon seit 2022 in einem riesigen Krieg tobt und alle Aufmerksamkeit in Europa und auch lange Zeit der USA bannt. Aber es ist natürlich für Peking, für Moskau auch wieder so ein Schockmoment, dass die USA unter Donald Trump wirklich völlig unberechenbar sind und bereit sind, Dinge zu tun, die man ihnen vielleicht so auch nicht zugetraut hat. Und das reiht sich dann ein in Venezuela, die Entführung, die Festnahme von Nicolas Maduro und jetzt dann diese Angriffe auf den Iran. Im letzten Jahr, Juni 2025, eben die Angriffe auf die Atomanlagen. Also es zeigt, Trump ist unberechenbar und das ist dann auch nochmal eine unbequeme Nachricht.
Wenn ich daran anknüpfen darf, Frau Kreutler, also Russland ist für Iran die große Enttäuschung. Iran hat die Shahed-Raketen geliefert, die nicht sonderlich zielgenau sind, aber sie richten Schäden an, was wir in der Ukraine sehen, was wir jetzt auch für einige der Blindschläge der vergangenen ein, zwei Tage mögen auch dem geschuldet sein. Die Shahed-Drohnen, Artillerie, die Raketenwerfer Katusha werden zu einem Großteil in Iran produziert, Kleinkalibermunition. Und im Gegenzug bekommt Iran nichts als warme Worte. Bei China genauso. Nordkorea wissen wir nicht, gab immer wieder Berichte, dass nordkoreanische Atomexperten in Iran tätig sind. Aber praktisch in diesem Krieg sehe ich keine russische, keine chinesische Hilfe.
Herr Rimmel, an Sie mal die Frage, wenn man sich den amerikanischen Präsidenten anguckt und sein erratisches Verhalten, dann ist das doch ein starker Kontrast zu diesen Militäroperationen, die, sei es Venezuela, sei es der 12-Tage-Krieg vom letzten Jahr oder sei es dieser Krieg, einen ungeheuren logistischen Aufwand erfordern. Jede Menge Menschen und Material müssen dort in einen Zusammenhang gebracht werden. Eine Kampagne muss geplant werden und. Also auf der einen Seite ein langfristiges, strategisches Denken mit einer klaren Effizienz und einem klaren Nutzen. Auf der anderen Seite dieser Präsident, wo man nie weiß, was er als nächstes sagen wird. Wie passt das zusammen?
Auch wenn man nicht glauben will, haben die Amerikaner eine Strategie. Die wollen wir wahrscheinlich nicht wahrnehmen und finden sie wie alle auch nicht verständlich.
Ich nehme an, die Israelis haben eine Strategie, denn die haben ja großen Einfluss. Netanyahu hat ja großen Einfluss auf Trump.
Auch die Israelis haben, na klar, eine Strategie, dass sie Iran als große Bedrohung auch hier in der Region nicht haben wollen und haben da mehrfach eingewirkt auf Trump und auf seine Administration, dass das unbedingt passieren könnte. Das ist auch einmalig, dass Israel auch die Armee war, der als erster hier angegriffen hat. Jetzt bei diesem letzten Krieg hat mich besonders überrascht, weil die Amerikaner da eigentlich im Vordergrund die ganze Zeit waren. Aber das zeigt auch auf die Nähe, die es zwischen Trump und Netanyahu gibt und zwischen der israelischen und amerikanischen Armee gibt. Und auch auf die Strategie, die da entwickelt wurde zusammen. Und dass man gemeinsam sieht, dass Iran nur auf diesem Wege geschlagen werden kann. Ob das eine Fehlstrategie ist oder eine richtige Strategie ist, werden wir demnächst ja auch sehen. Aber das ist die verbindende Element. Und Trump sieht in den Israelis und in Netanyahu einen Verbündeten. Das haben wir auch bei der Begnadigungs noch nicht mal Bitten von Seiten Trump gesehen, was die Kooperationsgeschichten gegen Netanyahu angeht. Und in der generellen Nähe, die es zwischen USA und Israel gibt, jetzt seit der neuen Administration. Und das zeigt sich jetzt gerade bei diesem Krieg. Und das ist die gemeinsame Strategie, die da entwickelt worden ist. Kann uns ja, wie gesagt, überraschen. Aber das wurde gemeinsam entwickelt und wird auch, ich glaube, auch im weiteren Verlauf, trotz Dissens, auch bei dem Exit-Punkt dieses Krieges, wird die enge Bindung zwischen beiden Ländern immer im Vordergrund stehen.
Vor 9 Monaten hat Präsident Trump in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad eine Rede gehalten, in der er sich maximal von kriegerischen Einsätzen zum Zweck eines Regimewechsels distanzierte. Und nun macht er genau das. Und nicht nur das Magerlager in den USA dürfte überrascht sein, sondern auch die arabische, ja eigentlich die ganze Welt. Und woher wissen wir, dass Trump vielleicht in ein paar Monaten nicht schon wieder seine Meinung wechselt und gegenüber dem Iran eine ganz andere Politik führt?
Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht, oder?
Nö. Ich würde auch vielleicht gerne nochmal auf ein Zitat von Donald Trump hinweisen, weil er hat sehr bewusst formuliert, nicht, dass die USA einen Regimewechsel ausführen werden, sondern dass sie quasi die Gelegenheit dazu eröffnen. Dass also diese Luftschläge für das iranische Volk die Gelegenheit seien, sich die Macht zurückzuholen, so ähnlich hat er es formuliert. Das heißt, ich halte das auch für denkbar, dass irgendwann diese Intervention abgebrochen wird, auch wenn dieses Ziel nicht erreicht ist. Und dann vielleicht die Kommunikation lautet sowas wie, naja, die Iraner haben halt die Gelegenheit nicht genutzt. Und deshalb ist es so gefährlich, weil da eben Erwartungen geweckt werden, die am Ende vermutlich nicht erfüllt werden. Aus amerikanischer Sicht wäre es natürlich auch ein Gewinn, wenn die Fähigkeiten des Iran massiv dezimiert sind, sodass eben weniger Gefahr von diesem Staat ausgeht. Und ich sehe eben nicht, dass wirklich ernsthaft ein Bestreben dahinter steht, nicht nur das Regime zu stürzen, sondern dann auch für einen Regimewechsel zu sorgen, weil das von außen weder in amerikanischer Macht liegt, noch die Bereitschaft dafür da ist, sich lange, also da reden wir wirklich von Jahren, potenziell Jahrzehnten, sich für die Zukunft eines anderen Landes zu engagieren. Innenpolitisch gibt es da keinerlei Rückhalt für.
In Deutschland feiern Exil-Iraner den Angriff auf ihr Land, den sie zuallererst und sicher zu Recht als einen Angriff auf die Machthaber im Iran sehen. Aber was kann nun Deutschland tun, um sich mit den demokratischen Kräften des Irans solidarisch zu zeigen? Wenn ich auf diese Frage keine Antwort höre, dann kann Deutschland offenbar ganz wenig tun.
Aber ich würde gerne meinen Aufschlag. Herr Herrmann.
Bitte, Frau Kreutel.
Also Deutschland kann zunächst mal relativ wenig tun, genauso wie Europa, weil wir im Mittleren Osten keine wirklichen Spieler von Gewicht sind. Also wir sind Zaungäste. Das ist zwar wichtig für uns, was in der Region passiert, aber Gestaltungsmöglichkeiten, Hebel haben wir eigentlich relativ wenig. Insofern beschränkt sich das auf Appelle, auf zum Teil, wir haben ja schon die unterschiedlichen politischen Bewertungen mal angesprochen, Empörung, zum anderen aber, wie man es aus der Bundesregierung gesehen hat, viel Verständnis und eigentlich Zuspruch. Bundeskanzler Merz hat es ja eigentlich erstaunlich formuliert, dass die Ziele von Deutschland geteilt würden, aber wir keine Möglichkeiten hätten, das zu tun. Das fand ich ganz erstaunlich, weil das schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt ist. Aber wir können da eigentlich wirklich relativ wenig tun.
Herr Herrmann.
Ein Stichwort MAGA oder auch America First, das kann ja zwei Bedeutungen haben. Einmal America First, zunächst kommen wir mal die Vereinigten Staaten, die innenpolitischen Dinge. Oder aber America First in the World. Und das lässt sich durchaus kombinieren. Also das sind zwei Bälle in der Luft und mal hält Trump den einen Ball hoch und dann den anderen. Aber was geschieht, wenn er dann mal ausruft, und das kann mit seiner erratischen Politik plötzlich geschehen, Mission accomplished. Und dann haben wir 4 Szenarien, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Einmal Demokratie, das, was wir uns alle hoffen, Übergang in eine demokratische Republik. Dafür sehe ich leider keine Chance, gibt es keine Voraussetzungen. Die Restauration der Monarchie, ja, das will vielleicht Israel, aber in Iran hat der Kronprinz auch keine Basis, sodass für mich 2 Szenarien im Vordergrund stehen. Entweder ein Failed State mit dem Kollaps, die Institutionen lösen sich auf, Erhebungen an den Rändern der Islamischen Republik, Bürgerkrieg, also ein Zerfall wie Jugoslawien. Oder aber, dass die Revolutionsgarden übernehmen und den Turban durch die Uniform übersetzen, dass wir eine Militärdiktatur haben, also Regimewandel statt Regimewechsel. Und das sehe ich eine Parallele zum postsowjetischen Russland, wo ja kommunistische Sicherheitseliten sich als neue nationalistische Machtmakler durchsetzen. Deswegen wird für mich die vorrangige Frage sein in den nächsten Wochen und Monaten, wer kann von innen heraus die Islamische Republik neu organisieren. Der Kreis der Kandidaten wird von Tag zu Tag kleiner, weil immer wieder neue Personen wie jetzt Alireza Urfi, Arafi getötet werden. Aber man wird darauf achten müssen, also bilden sich im Regime neue Machtachsen, die auch das Potenzial haben, von den USA als Partner akzeptiert zu werden, als Gesprächspartner, sodass die Sanktionen fallen können. Denn das ist die Voraussetzung, dass die Iraner wieder atmen können und ein würdevolles Leben führen können.
Herr Rimmel, hätten Sie da einen praktischen Rat? Also die politischen Stiftungen in Deutschland und die Konrad-Adenauer-Stiftung ist ja eine der bedeutendsten. Die sind ja auch gegründet worden, um den guten Geist von Demokratie und Rechtsstaat in die Welt zu tragen. Sie haben da einige Erfahrungen, vielleicht auch Stellschrauben. Also fällt Ihnen da etwas ein, wie man lenkend und fördernd die Demokratie im Iran unterstützen könnte, die es noch nicht gibt, aber die es geben könnte?
Ja, na gut, schon in Ländern, wo es das überhaupt nicht gibt, ist es schwer, vor allem für politische Stiftungen aktiv zu sein. Schon in Ländern, wo es Demokratie gibt, aber die verschiedenen Spaces, wie wir das nennen, Shrinking Spaces, immer noch kleiner werden. Schon da ist schwer genug zu arbeiten und noch Partner zu finden, mit denen man Demokratie und noch Freiheit und noch weitere Themen nach vorne setzen kann. Deswegen, das ist für den Iran sicherlich ein ganz schwieriges Pflaster. Da muss man da auch ansetzen, wo man überhaupt jetzt gerade überhaupt keine Anfänge hat. Man kann das eher aus dem Ausland machen, wie wir das bei anderen Strukturen ab und zu auch tun. Aber da müsste man ja, dafür müsste ja das iranische Volk ja das wollen. Das ist ja das Anfang von Demokratie am Endeffekt, wenn das eigene Volk diese Möglichkeit hat, sich demokratisch auch zu entfalten. Und wenn wir das nicht sehen und nicht sehen würden, wird auch, was auch schon zu Recht auch hier in der Runde gesagt worden ist, diese Regime-Change, dieser Regimewechsel ja nicht stattfinden können. Wenn das iranische Volk in der Tat auf die Straße gehen würde und eine demokratische Struktur für sich wieder zurückholen versuchen würde, dann könnte man davon ausgehen, jedenfalls die Hoffnung, eine kleine Hoffnung haben, dass wir vielleicht auch zu einer anderen Iran auch übergehen können, der Freiheit und offen ist. Übrigens gab es ja auch vor 1979, es gab ja auch Direktflüge zwischen Teheran und Tel Aviv und auch sehr florierende Beziehungen mit allen Schwierigkeiten. Das wäre dann ein Ansatz, wenn das iranische Volk das anstreben würde. Und dann könnte auch politische Stiftungen wie die Adenauer-Stiftung darauf ansetzen und da sicherlich als ein gutes Vehikel, um das weiter nach vorne zu setzen.
90 Millionen Menschen leben im Iran, Perser, aber auch Aserbaidschaner und Kurden und weitere Minderheiten. Die Gesellschaft leidet unter der Herrschaft der Mullahs, aber auch unter den Sanktionen der Weltgemeinschaft. Eine beispiellose Dürre macht den Menschen zu schaffen. Insbesondere die Hauptstadt Teheran ist betroffen. Im Januar massakrierte die Regierung Tausende von Demonstranten und nun herrscht Krieg. Herr Herrmann, wie halten die Iraner das aus?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also mit der Hoffnung auf bessere Zeiten, aber auch Resignation. Also einige iranische Freunde sind mehr auf die Straße gegangen im Dezember und Januar. Sie wurden in einem Maße, wie bisher es nicht der Fall war, dann getötet. Und wenn eine Revolution Erfolg haben sollte, dann müssen die Menschen auch den Glauben an den Erfolg haben, denn sonst gehen sie unter diesen Bedingungen nicht mehr auf die Straße. Wir dürfen nicht übersehen, die wichtigste Konstellation ist, die einen 80% wollen eine andere Republik und 10% haben die Waffen in der Hand und sie sind bereit, das Überleben der Islamischen Republik durch den Tod vieler Landsleute herbeizuschießen. Das heißt, solange viel Blut fließt, sind die Iraner nicht bereit, also in Massen auf die Straße zu gehen.
Krieg gegen Iran, ist das Regime am Ende? Das war unser Thema hier im Forum in SWR Kultur und des Diskutierten. Rainer Herrmann, Journalist und Autor, Professor Dr. Gerlinde Greutel, Politikwissenschaftlerin von der Universität Regensburg und Dr. Michael Rimmel von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem. Mein Name ist Thomas Ihm und Ihnen dreien herzlichen Dank für die Diskussion.